funeral is about to begin, sir.
Nostromo ist geschmückt. Wir haben hell erleuchtete Kürbisse, wir haben klappernde Skelette, ein Einmachglas voller Schleim und Glibber und das große Hellraiser-Lego-Set. Denn wir haben einen ganz besonderen Monat. Manche nennen ihn den Horror-Oktober, manche sagen Schocktober. Es gibt auch ganz kuriose Gestalten, die sagen Splattertober oder Slashtober. Man könnte auch meinen, es wäre der Terror-Oktober oder der Cramp-Crystal-Tober. Wir aber, wir rufen was ganz anderes aus, nämlich den Fantastober. Und zu meiner Linken begrüße ich deshalb den Cenobit Bastian. Herzlich willkommen.
Hallo Udo.
Und zu meiner Rechten gibt's den allseits beliebten und bekannten Fred Krueger. Guten Abend.
Hi.
Und hier ist Ihr Moderator, Graf Udor. Ja, so sind wir drin. So sind wir drin. Und damit wir uns hier erstmal richtig schön warm bekommen, liebe Leute, gibt's nämlich jetzt eine Schnellrunde. Ihr kennt das gute alte Dies oder das Spiel, richtig? Wo ihr sehr schnell reagieren müsst auf ein Entweder oder ein Oder. Nicht wahr?
Nicht so direkt, aber ich werd schon hinkriegen.
Das ist kein Problem. Ich nehme euch abwechselnd dran. Ich fange mit Fred an.
Super.
Und ich werde dir immer zwei Sachen nennen. Es ist ein Oder dazwischen und du darfst nicht lang überlegen und musst aus der Lameng rausschießen, welches du wählst. Wenn du überhaupt gar nichts weißt, sag einfach irgendwas.
Okay.
Ist völlig egal.
Ja.
Ja?
Seid
ihr beiden bereit?
Ja.
Gut, Fred. Michael Myers oder Jason Voorhees?
Jason.
Basti, Black Christmas oder Halloween?
Scheiße. Black Christmas.
Okay, Fred. Mhm. Alien oder der Predator?
Alien.
Weise Wahl. Basti, Society oder Reanimator?
Scheiße. Ich kann nur eingesehen. Ich habe nur eingesehen, deswegen wird es der Reanimator. Schade.
Okay, dann musst du Society dringend nachholen. Mhm. Der ist fein, der ist wirklich fein. Ich hätte da Schwierigkeiten. Deshalb frage ich ja euch. Also Fred, Terminator oder Robocop?
Geile Scheiß. Oh, ich sag Robocop.
Dann gehen wir weiter. Ein Klassiker. Basti. Freddy Krueger oder Pinhead?
Freddy.
Wow, das hätte ich nicht erwartet. Okay. Dann mal gucken, beim nächsten habe ich eine ganz klare Erwartung. Fred. Scream oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das war eindeutig. Das war so einfach, aber viel weniger einfach für das nächste, Basti, du wirst mich hassen. Midsommar oder der Leuchtturm?
Ui.
Midsommar.
Wow. Okay. Diskutabel. Diskutabel könnte auch das nächste werden. Fred. Mhm. Tanz der Teufel oder Tanz der Vampire?
Tanz der Teufel.
Ha. Okay. Basti, ganz, ganz interessante Nummer. Der alte Suspiria oder der neue?
Der neue.
Oh, das wird da draußen für Furore sorgen. Fred, Cube oder Final Destination?
Final Destination.
Mhm. Basti, The Shallows oder Crawl?
Das ist eine gute Frage. Ich sage,
ja, ich weiß.
Die sind beide gleich gut, deswegen ist das eher so ein, scheiße. Ich sag The Shallows.
Okay. Fred, für dich die letzte Frage. Blair Witch Project oder Paranormal Activity?
Blair Witch.
Und beim nächsten weiß ich die Antwort, glaube ich. Basti, The Viewing oder The Void?
The Viewing.
Das war so klar. Das war ein No-Brainer. Ja, und somit herzlich willkommen auch ihr da draußen hier bei unserem Oktober-Special, beim Fantastober, wo wir erstmal ein ganz klein bisschen allgemein quatschen und dann über den wunderbaren Phantasm, das Böse aus dem Jahre 1979.
Der Pod-
Sag mal, Basti.
Oh, ich hört ganz kurz. Hä? The podcast is about to begin, sir.
Boy. Basti, welcher gruselige Film oder welches gruselige Buch hat dich eigentlich in jungen Jahren am meisten beeindruckt, sag mal?
In jungen Jahren, gruseligster Film. Oh, ich habe ja
nur Buch.
Oder Buch. Aha, ihr wisst ja alle, dass ich ja schon sehr früh mit diesem ganzen Horrorkram angefangen habe. Und also tatsächlich gegruselt habe ich mich als erstes vor Chucky und Freddy Krueger kannte ich zu der Zeit aber auch schon, aber noch nicht gesehen. Aber irgendwie hat mich das alles so sehr fasziniert, dass ich das ganz schlecht ausmachen kann. Das ist weil es alles so gleichzeitig da war. Deswegen irgend so eine Gemengelage aus, das, was ich gerade gesagt habe, ist echt schwer. Und auch mit Literatur. Mm. Stephen King kam erst viel später, aber sehr jung bin ich schon geprägt worden. Ich würde vielleicht nur sagen, der Weiße Hai, weil den habe ich mit 7 Jahren gesehen.
Uiuiui.
In dem Alter gruselt sowas halt wirklich mächtig, ne? Fred, was hättest du da? Was hat dich in jungen Jahren so am meisten beeindruckt?
Also ich habe in den Teenie-Jahren vor allem gelesen, also da Stephen King und die Jason Dark Geisterjäger Sean Sinclair. Wenn euch das so sagt.
Genau. Habe ich auch gelesen,
oh,
die
ja.
Comics.
Genau, das habe ich so als Jugendlicher und als so ab 10 würde ich sagen, total verschlungen. Und Gruselfilme, also ich weiß, als Kind habe ich so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, sagt euch Mio, mein Mio noch was? Mit, ich glaube, Christian Bale als Kind. Mit so einem schwarzen Reiter und so. Da weiß ich noch, also so irgendwie so Märchenfilme, verschiedene haben mich da gegruselt. Das waren so meine ersten Gruselerfahrung.
Krass. Nee, der sagt mir überhaupt gar nichts. Spannend. Warum sagt er mir denn nichts? Naja, man kann ja nicht alles kennen. Nee, boah, bei mir war das anknüpfend, Fred, weil jetzt gerade, wo du sagst, John Sinclair, es gab da eine John Sinclair-Kassette, die mein Bruder hatte und die habe ich in so frühen Jahren dann zum ersten Mal gehört. Ich kann gar nicht, ich war viel zu jung dafür und ich habe mir beinahe in die Hosen geschissen vor Angst. Okay, es war wirklich heftig, ja. Ansonsten hätte ich jetzt eher sowas wie Tarantula, die Riesenspinne und das Dorf der Verdammten genannt. Ich glaube, die beiden waren so mit die ganz frühen Horrorfilme, die ich gesehen habe und die haben mich beide, also gerade das Dorf der Verdammten kriegt mich immer noch, der Alte. Wirklich, schönes Ding. Basti, sag mal, welches Monster oder welche Kreatur ganz allgemein im Filmkosmos findest du denn am faszinierendsten?
Schon das Alien, würde ich sagen. Das fasziniert mich tatsächlich immer noch. Ich mag diese ganze Biomechanik von Giger. Und seitdem ich wirklich super jung bin, also ich glaube, damals gab es noch die Limit, dieses jugendliche Mickey-Maus-Dings. In so fast A4 Größe. Nee, Quatsch, A5 Größe war das. Könnt ihr euch noch erinnern, die Limit?
Ja, grob.
Da gab es, glaube ich, zum dritten Teil, gab es von Alien 3 gab es da so ein Bild. Und da habe ich so dieses Alien gesehen. Ich dachte, was ist denn das nur? Das sieht so merkwürdig aus. Und dann waren ja auch 92 überall die Plakate von dem dritten Teil. Das war so meine erste Begegnung. Und dann war es um mich geschehen. Naja, und meine Mutter, die hat natürlich das Necronomicon zu Hause rumliegen und andere verrückte Sachen. Und die hatte auch so eine illustrierte Ausgabe vom Necronomicon, nämlich die von Hans-Rudi Giger. Und die habe ich mir häufiger mal gekrallt und ich fand das einfach nur faszinierend. Und dann waren natürlich auch entsprechende CDs zu Hause, ne? Also was war Celtic Frost und Atrocity, die hatten ja die Cover ja auch von Giger. Und wie heißt Carcass zum Beispiel auch noch, die Hardwork zum Beispiel war auch von Giger und kann ich wirklich sagen, also Giger und ganz besonders das Alien, das hat es mir komplett angetan, bis zum heutigen Tag.
Ja, das kann ich gut verstehen, das ist auch wirklich eine unglaublich beeindruckende Kreatur und hinterlässt halt wirklich Angst und Schrecken, ne? Das ist schon gerade auch mit diesen Flüssigkeiten und sowas, richtig greifbar, richtig fühlbar. Wow. Fred, würdest du auch das Alien nennen oder hast du ein anderes auf dem Zettel?
Ich bin froh, dass Basti zuerst dran war, weil mich hätte der Frage kalt erwischt. Ich hätte aus dem aktiven, hätte da aktiv gar nichts holen können, aber das Alien, da hat Basti schon recht. Das ist wahrscheinlich auch das, wo ich am meisten über irgendwelche gruseligen Filmwesen bisher nachgedacht oder mich da reinversetzt habe. Ist schon, ja, passt schon. Das Alien bei dir?
Cool. Ja, das Alien ist natürlich auch ganz vorne dabei, aber dann wähle ich mal was anderes. Bei mir hat mich auch ganz früh der Pinhead erwischt. Mhm. Einfach, ne, weil ich konnte den nicht so früh sehen, aber ich habe den schon ganz früh mitbekommen und dann war auch der erste Pinhead-Streifen, den ich gesehen habe, nicht der erste Teil, sondern der vierte Teil, ne, der mit diesen unterschiedlichen Zeitebenen und das auf so einer abgeranzten VHS-Kassette, die mich sehr begeistert hat, und ich fand den einfach unglaublich gruselig und unglaublich so unfassbar im wahrsten Sinne des Wortes, also so außerweltlich und wirklich so, der hatte so eine ganz, ganz eigene Magie. Deshalb, also den fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das geht mir bis heute so. Also ja. Nur gerade wenn ich so die ersten zwei Filme gucke, denke ich immer noch, was für ein sagenhaftes Ding, was sich da jemand ausgedacht hat, so als ikonisches Monster oder ikonische Kreatur, ne? Das ist schon krass. Fred, zelebrierst du eigentlich den Oktober so Horrorfilme-mäßig?
Überhaupt nicht. Also nur mit euch heute. Das ist, ich gucke ab und zu, wenn mir danach ist, und es wird jetzt wahrscheinlich in den Wintermonaten wieder mehr, auch den ein oder anderen Horrorstreifen, und habe zum Beispiel, was unseren Film heute angeht, entdeckt, dass von dem Regisseur, dem Herrn Coscarelli, tatsächlich von zwei andere Filme von ihm, nämlich Baba Hotep und Jason Dies at the End, das sind Filme, die ich auch in den letzten bestimmt zwei, drei, also keine Ahnung, in den letzten Jahren geschaut habe und die ich sehr mochte. Und ich bin ja bei Horrorfilmen, es gibt welche, die ich sehr mag, aber gerade je günstiger sie gemacht wurden, desto schwieriger fällt mir es ja. Denken wir an die Nacht der reitenden Leichen. Also es ist nicht ganz mein Hauptthema. Ich habe so ab und zu mal ein bisschen Lust drauf. Und das, aber okay. Ich ist nicht so, dass ich den Monat quasi zelebriere. Habt ihr quasi schon alles die Wohnung geschmückt?
Ich weiß auf jeden Fall, dass der Basti diesen Monat ganz wahnsinnig zelebriert. Hast du geschmückt, Basti?
Also ich muss dazu sagen, also schmücken und sowas, das ist nicht meine Baustelle. Aber jetzt kommt meine Familie ins Spiel. Meine Partnerin ist halt wirklich sehr affin, wenn es um Jahreszeiten geht und dekorieren und schmücken geht. Und Halloween ist natürlich eine fantastische Gelegenheit, die ganze Wohnung herbstlich und mit Kürbissen zu dekorieren. Und natürlich hat ja dann unser Sohn noch Geburtstag. Das heißt also, das wird ja nochmal doppelt zelebriert alles, dieser Horror-Geburtstagsmonat. Und irgendwie ergänzt sich das doch recht gut. Das heißt also, das, was ich da nicht tue, das macht dann die Familie. Und wir haben da tatsächlich auch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Der Junge wird ja jetzt 6 und da haben wir auch tatsächlich schon die unendliche Geschichte schon entdeckt und den ersten Harry Potter, und er fand das ganz fantastisch. Was denn das?
Ach, cool. Das klingt wie ein super Einstiegsprogramm. Aber ich weiß, dass du das auch generell zelebrierst mit den Horrorfilmen und dass du mächtig Bock hast. Und daher wäre jetzt meine allererste Frage, die hier auf dem Zettel steht. Hast du Horrorfilme, die für dich rund um Halloween völlig unverzichtbar sind? Also wo du sagst, die guckst du jedes verdammte Mal.
Nee, eigentlich nicht. Aber wenn sie kommen, gucke ich sie mir an. So zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Kino in der näheren Peripherie einfach sagt, wir machen jetzt ein Halloween-Programm und da läuft nochmal Halloween. Würde ich mich sogar breitschlagen lassen, nochmal hinzugehen, weil letztes Jahr habe ich das getan. Da haben wir uns das von der 35mm-Kopie angeschaut. Das war toll. Und ich würde mir das auch in der 4K-Variante im Kino anschauen. Das macht schon Spaß. Das ist schon cool. Aber zu Hause selber möchte ich natürlich schon neue Filme kennenlernen und entdecken. Oder Filme, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, wo ich sage, Mensch, den möchte ich gerne mal wieder sehen. Einen alten Cronenberg, den ich schon einmal gesehen habe oder so. Oder jetzt letztens habe ich aber auch mal wieder Hellraiser gesehen, ja doch. Ja.
Cool. Ja, ich glaube, bei mir selber ist das auch, ich mache da gern variables Programm, aber greife dann doch immer mal wieder auch zur selben Schiene. Ich hab irgendwie jedes Jahr Bock, auch wenn ich es nicht jedes Jahr tue, aber jedes Jahr Bock auf The Fog von Carpenter. Ich weiß nicht, der passt für mich so in diese Zeit rein. Und irgendwie merke ich immer, wenn der Oktober kommt, dass meine Hand in diese Richtung zuckt.
Der wird bei uns am 28.04. läuft der eigentlich immer. Wer jetzt wissen möchte, warum der genau da läuft, der schaut nochmal bitte in unsere Historie und geht mal bitte zu der Folge, die wir auch zu The Fog aufgenommen haben. Und dort erklären wir euch auch, warum.
Da werde ich wohl mal nachhören müssen. Ich habe es vergessen.
Ah, cool.
Nun gut. Dann steigen wir in den Fantastober ein und gehen mal ein bisschen rein in unseren Film. Ich werde hier heute die harten Fakten nicht einfach runterrattern. Denn den Titel haben wir schon genannt, der Fred hat auch schon genannt, wer diesen Film gedreht hat, wer Regie geführt hat. Der hat nicht nur Regie, Drehbuch und Schnitt gemacht, sondern ach, alles Mögliche, der Don Coscarelli. Und ich glaube, die anderen Menschen erwähnen wir einfach während des Gesprächs. Also wenn uns irgendwas flöten geht, wenn uns irgendwas durchgeht, blame me. Denn das ist dann meine Schuld. So. Aber was ich gerne tun möchte, ist einmal ganz kurz die DVD-Hülle vorzulesen, damit zumindest die Menschen da draußen, die diesen Film nicht gesehen haben, so einen kleinen Teaser bekommen. Phantasm, Untertitel im Deutschen Das Böse, und auf der DVD von Koch Media ist Folgendes zu finden. Nach einer Beerdigung beobachtet Mike, wie ein angsteinflößender Mann, der Tall Man, mit bloßen Händen den Sarg wegschleppt. Mike verfolgt den Tall Man und findet heraus, dass dieser, bewacht von silbernen fliegenden Kugeln, im Inneren eines Mausoleums tote menschliche Körper zu teuflischen Zwergsklaven werden lässt und diese mittels eines Dimensionstors in eine unbekannte Welt transportiert. Mike berichtet seinem Bruder und dessen Freund von diesem grauenvollen Treiben. Zusammen beschließen sie, den Grausamkeiten ein Ende zu bereiten. Kurz darauf werden sie vom Tallman und seinen Kreaturen erbarmungslos gejagt. Für die drei Freunde stellt sich die Frage, wie kann man etwas töten, was nicht von dieser Welt oder bereits tot ist? Soweit ein kurzer Teaser, der schon so ein bisschen erahnen lässt, wohin hier die Reise geht. Mhm. Basti, wie ist deine persönliche Geschichte mit Phantasm, das Böse?
Starte ich mit einer Frage. Kennt jemand von euch diese Buchreihe 101 Filme zu Horror-Action, die man gesehen haben sollte?
Ich habe davon gehört, dass die Reihe gibt.
So geht es mir auch. Nie reingeguckt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe das in irgendeinem Podcast mal schon gehört oder vielleicht auch bei dir. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe es nie in den Händen gehalten.
Nee. Ja, also ich habe das hier bestimmt schon mal im Podcast erwähnt bei, ich glaube, kann sein, dass es hier Quiet Earth war, weil dieses Buch, ich glaube, das war die letzte Bearbeitung oder die letzte Auflage von 2006. Und das gab es einmal für Science Fiction, hatte ich, und einmal für Horror. Und das, da waren natürlich halt Filme drin, die ich so in der Fernsehzeitung zum Beispiel noch nie gesehen hatte, geschweige denn die in irgendwie einer Bubble rumgekreisten. Die Klassiker kannte man, aber von Phantasm hatte ich 2005, 2006 tatsächlich nicht gehört, beziehungsweise ich hatte es so nicht auf dem Schirm. Mir kam das irgendwie bekannt vor mit diesen fliegenden Bällen, mit diesen Stacheln dran. Das kam mir bekannt vor, aber es hat nicht geklickt. Und Phantasm, dann das Böse, was soll denn das sein? Und der war immer auf meinem Schirm. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht findest du den ja irgendwann mal. Naja, war ja lange genug beschlagnahmt, indiziert und beschlagnahmt. Und dann habe ich den ein bisschen aus den Augen verloren und dann hat er ja seinen großen Revival gehabt, als Bad Robot den ja ausgegraben hat, also J.J. Abrahams, großer Fan davon, restauriert hat und seitdem erfreute er sich größter Beliebtheit und hat dann auch so die Runde gemacht und da ist er dann wieder zu mir geprallt. Das ist so ein bisschen meine Geschichte, also ich weiß von dessen Existenz seit Anfang der 2000er, aber gesehen habe ich ihn tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal.
Ach, abgefahren. Ja. Und was mir auffällt, abgefahren ist auch noch, dass wir dann direkt zwei Star Trek Referenzen haben. Einmal wegen J.J. Abrams, der ja Star Trek Filme gedreht hat in jüngerer Zeit. Mhm. Und der Effektmensch, der hier diese Sphären gemacht hat, diese Kugeln, der hat auch damals die Effekte gemacht für die alte Star Trek TOS Serie. Ah, und cool. Der war hier auch auf jeden Fall mitbeteiligt. Obwohl ich bin mir gar nicht 100% sicher, ob er auch die Kugeln gemacht hat. Da müsste ich nochmal genauer reingucken. Nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Blödsinn erzähle. Aber der war auf jeden Fall hier beteiligt und der hat mindestens den Effekt mit dem Haus gemacht, was verschwindet.
Nur mit dem Haus. Ja, die Kugeln sogar, weil jemand anders die gebaut hat und dann haben die bloß hin und her geworfen.
Ja, siehst du wohl. Okay, nee. Dann habe ich ihm jetzt hier das Falsche zugeschrieben. Aber auf jeden Fall eine Star Trek-Referenz an der Stelle, wo das Haus verschwindet, was ich dann irgendwie auch ganz schön finde. Fried, wie ist denn deine persönliche Geschichte mit dem Streifen hier?
Also ganz, ganz leicht ähnlich wie bei Basti. Ich bin erst letztes oder vorletztes Jahr drüber gestoßen, aber auch über wahrscheinlich, also entweder über auch einen Film-Podcast oder über irgendeinen Film, den ich geschaut habe, wo der als Referenz dann so bei erst irgendwie drauf gestoßen, dass man diesen Film ja gucken könnte. Vielleicht auch ganz, ganz profan bei Amazon Prime irgendwie, dass der da aufpoppte, weil der gerade ist und ich so, oh, was ist denn das? Und bei IMDb nachgeschaut habe oder vielleicht auch noch irgendeine Rankinglist. Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau und habe gedacht, oh, das klingt gut, da gucke ich mal rein und habe ihn original auch im letzten Jahr zum ersten Mal gesehen. Cool. Und ja, und freue mich, dass wir heute drüber sprechen.
Ja, absolut. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich durfte den Film ja mitbringen und meine persönliche Geschichte ist auch noch gar nicht so alt. Ich meine, das war im Zuge dieser Veröffentlichung von Koch Media. Das muss 2018 gewesen sein. Ich hoffe, da erzähle ich hier kein gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, das war genau die Zeit, wo der eben auch bei Amazon aufgeplöppt ist, wo diese DVD rauskam und wo der irgendwie ja nochmal so durch die Genrekreise durchging. Mhm. Da habe ich den eben im November gesehen, weil ich noch mehr Bock auf Horror hatte. Das passiert mir häufiger, dass ich so im Oktober starte und sich das dann in den November und Dezember noch so ein bisschen mit reinzieht. Und da, ja, 6 Jahre ist das dann jetzt schon her. Da habe ich mir den reingepfiffen und konnte es auch nicht lassen, dann die Nachfolger zu gucken. Und jetzt im Zuge der Vorbereitung für den Podcast habe ich den tatsächlich erst zum zweiten Mal gesehen. Und das auch mit dem weiten Abstand. Also ich hatte einige Dinge vergessen. Einige Dinge sind kleben geblieben. Und da wird noch drüber zu sprechen sein, was da so die besonderen Szenen sind, die besonders kleben bleiben. Aber bevor wir in so eine Richtung gehen, Basti, magst du uns ein bisschen in die Hintergrundgeschichte entführen? Wie ist dieser Film hier entstanden? Auf welcher Basis? Was war da los?
Also der Don Coscarelli, Der hatte schon so ein paar kleinere Indie-Filme gemacht und der war fasziniert vom Tod und vor allen Dingen auch, wie Jugendliche mit diesem Thema umgehen. Ne? Er war ja zu dem Zeitpunkt ja selber roundabout 22 oder so.
24,
und, ja. Genau, und er war da so fasziniert davon, dass er da einfach viel Recherche reinbetrieben hat. Und er hatte auch ziemlich viele Albträume, die er so angesammelt hat und die auch wiederkehrten. Und da war sich dann irgendwann sicher, ich muss daraus einen Film machen. So, und der wusste natürlich auch, das ist natürlich sehr schwer, mit dieser Idee, diesem Konzept, da Leute ranzukriegen. Das ist eben halt schwer für einen Horrorfilm finanziell zu finden. Und dann hat er sich schnell, er war sich sehr schnell sicher, ich muss das selber machen. Und er hat sozusagen fast seine ganze Familie, seinen ganzen Freundeskreis hat er da eingespannt, um diesen Film zu realisieren. Die haben ein Jahr lang an diesem Film gedreht, in freien Zeiten, an die freien Wochenenden. Wenn jemand nicht konnte, musste der Dreh verschoben werden. Das ging also über ein Jahr, also das ist schon wirklich echt krass. Und dann natürlich dann auch noch mit entsprechender Postproduktion. Der hatte ein bisschen Schützenhilfe, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, auf eine Person, aber ansonsten ist das wirklich DIY-Filmmaking und dafür bin ich ja sowas von offen, das merke ich, das spüre ich sofort, wenn DIY-Filmmaking mit dabei ist, weil das ist so richtig ehrliches Kino, ich kann solchen Filmen, auch wenn sie jetzt nicht hundertprozentig rund sein, auch nie wirklich richtig böse sein, geht mir zum Beispiel mit The Void auch so, auch zwei DIY-Filmmaker und das macht einfach nur wahnsinnig Spaß. Oder Benson Moore hat die beiden. Genau, und das ist so ein bisschen so grob zusammengefasst, so die Entstehungsgeschichte. Also eine Mischung aus wirklich seinem Forschungsdrang bei dem Thema und seine eigenen Albträume.
Ja, schön. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass so die Vision für den Film von Don Coscarelli war, einen Film zu machen, der Horror, Science-Fiction und Surrealismus verbindet oder vermischt und so eine Art traumhaftes Gefühl des Schreckens hervorruft. Fred, wie findest du diese Vision und wie findest du die Umsetzung erstmal ganz grob gesehen?
Großartig. Der kriegt mich auf ganzer Linie, der Film. Und ich bin ja, also ich bin natürlich auch nachsichtig, wenn ich merke, dass da mehr Liebe als finanzielle Mittel in einem Film drinstecken. Aber Ich bin nicht auf der Suche nach solchen Filmen. Es gibt, ne, es gibt ja Leute, die dann so wie ihr so ein kleines Herz dafür haben, und ich judge dann trotzdem ähnlich quasi und möchte einen runden Film haben und bin deswegen vielleicht auch im Horrorfilm-Genre nicht ganz so präsent, weil der ja viel, sehr viel mit mehr Liebe als Geld gemacht wird. Aber der Film genau diesem Mix aus mysteriösen und schrägen, surreales Mystery und dann auch noch so ein bisschen, ja, Sci-Fi ist ja dann am Ende auch mit drin. Das ist genau mein Ding. Der hat mich, alleine inhaltlich hat er mich. Und aber nicht nur inhaltlich, sondern auch die Umsetzung finde ich trotz aller Holprigkeiten echt schön.
Das möchte ich einfach so unterschreiben. Und wenn ich jetzt mal so andere Größen sehe, wie irgendwie ein Hellraiser, ein Halloween, ein Nightmare on Elm Street und all diese Geschichten. Basti, wie würdest du die Bedeutung dieses Films hier für das Horrorgenre einschätzen?
Das ist tatsächlich. Du hast gesagt, hier sind die großen Hellraiser, Halloween, Nightmare, das sind so wirklich die ganz großen Filme. Und der Phantasm, der reiht sich da eigentlich überhaupt gar nicht ein. Der hat so sein eigenes kleines Nischendasein. Der besitzt eine ganz andere Nische. Der ist ja auch kein Slasher oder so, sondern der bedient sich auch nicht irgendwelcher klassischen Themen, sondern der will wirklich uroriginell sein. Der ist was Eigenes, was Eigenständiges und gibt relativ wenig auf andere große Serien. Und mir fällt es natürlich das schwer, das jetzt zuzuordnen, aber der ordnet sich gefühlt vom Mainstream aus betrachtet immer so eine kleine Charge drunter. Ist sozusagen immer der Geheimtipp. So kann man es vielleicht am besten sagen. Phantasm ist so der Geheimtipp, wenn es um diese ganzen Reihen geht. Und jetzt muss man doch dazu sagen, du wirst es wahrscheinlich besser noch sagen können, aber rein qualitativ wird ja diese Phantasm-Reihe ja jetzt nur nicht besser, muss man da ehrlicherweise dazu sagen.
Ja, das ist eine Tatsache, ja. Der muss man ins Auge blicken. Das stimmt.
Obwohl ich den zweiten auch noch recht charmant fand. Den dritten wollte ich dann auch nicht mehr sehen, aber den zweiten konnte ich nur was abgewinnen.
Ja, die sind schon alle faszinierend. Ne? Selbst der letzte ist ja zumindest, wenn man die Entstehungsgeschichte so sieht und so, ist der faszinierend. Aber gut ist der halt nicht. Ich hoffe, da bewirft mich jetzt niemand mit silbernen Sphären. Aber also ich fand den halt von der Machart fand ich den wirklich schwierig. Das ist halt ein Herzensding dann gewesen, ne? um dann nochmal fortzuführen, ein paar Dinge weiterzuspinnen, aufzulösen und so weiter und so fort. Ne? Aber der erste ist hier schon einfach, so wie ich das Ganze in Erinnerung habe, wirklich outstanding und so das richtig besondere Teil, und der Rest macht dann einfach an dieser Stelle weiter und denkt sich da noch ein paar andere Dinge aus. Aber qualitativ nimmt das dann schon mit der Zeit ab, ja. Also so habe ich es zumindest noch im Hinterkopf. Ich müsste allerdings auch wirklich gerade die 2, 3, 4 nochmal gucken, um da einige Erinnerungen irgendwie nochmal aufzufrischen. Sag mal, Fried, du hast Baba Hotep gesehen. Wie fandst du den denn?
Ich fand den, der hat mir richtig gut gefallen. Also genau wie auch John Dies at the End. Das waren, ich kann mich leider nicht mehr an allzu viele Details. Es kommen so schwammige Bilder, und dass ich den richtig, also wirklich auch sehr gemocht habe. Verdammt, ich kann mich an kaum eine Einzelheit erinnern. Ich habe zum Glück habe ich ja bewerte ich bei IMDb alles, was ich gesehen habe, und da bin ich mir dann sicher. Und scheinbar trifft der Ton Cascarelli ab und zu mal so, also bei dem Film zumindest einen was mich richtig catcht. Ich glaube, es war auch das Schräge. Also bei John Dies at the End, den habe ich, glaube ich, wirklich letztes Jahr zufällig gesehen und vorletztes Jahr. Der hatte auch so viele schräge Momente und so schräge Einfälle, die mich abgeholt haben. Baba Hotep habe ich, glaube ich, schon, ist schon eine ganze Weile länger her, dass ich ihn gesehen habe. Da hat auch Dings mitgespielt, ne, von Tanz der Teufel.
Bruce Campbell ist mit, genau, dabei, Bruce ganz Campbell. Genau, der spielt da in der, warte mal, jetzt
muss Elvis, ich auch was, oh Gott, so ein Elvis.
Spielt er Elvis oder ein Elvis-Imitator? Er spielt einen Imitator, ne?
Ein Elvis-Imitator,
ja, aber er denkt doch, dass er Elvis ist, oder?
Ja, irgendwie so, ja, boah, es ist so lange her, aber ich mochte den damals echt richtig gerne, den. Ja. Müsste ich dringend nochmal gucken, aber irgendwie hatte der ganze Film total viel Charme, auch irgendwie von den Effekten und irgendwie von der Stimmung, und ich mag Bruce Campbell auch einfach gerne, ich gucke dem gerne bei der Arbeit zu.
Ja, ja.
Auch wenn der manchmal Blödsinn macht. Ich möchte ganz gerne mal über einen großen Faktor in diesem Film sprechen, nämlich den Tall Man. Der ist einfach ein Mittelpunkt, ein Dreh- und Angelpunkt dieses Films, gespielt von Angus Scrimm. Und Fred, wie fandest du diesen Tall Man als Gruselgestalt? Wie findest du Angus Scrimm in dieser Rolle? Wie gefällt dir das, was du da siehst?
Ziemlich gut. Es ist irgendwie nicht perfekt, sondern wie dieser ganze Film hat er einfach einen Charme, also der strahlt so eine gewisse Liebe aus, dieser Film. Einfach, die Guten sind irgendwie sympathisch und der Tormund hat der ist halt nicht so richtig dämonisch, aber irgendwie schon. Also irgendwie macht das dieser Spaß aus, wie das so theatralisch, wie er da so witzig halt rumläuft die ganze Zeit. Mhm. Oder dann auch diese eine Szene, wo Reggie mit seinem Eiscremewagen, glaube ich, was auslädt und er läuft auf der Straße hinterher vorbei und guckt dann so und macht so einen Nosferatu-Move irgendwie. Das ist einfach, also dieser Film schrammt ja öfter mal so ein bisschen am eher witzig sein vorbei als gruselig, aber halt auf eine wahnsinnig schöne und sympathische Art. Und also irgendwie ist der gruselig, aber eben nicht so richtig. Also ich kann ihn nur so halb ernst nehmen, aber genieße die Rolle irgendwie. Die hat so ein 30er-Jahre-Horrorfilm-Charme irgendwie.
Ja, ich musste auch an Boris Karloff denken, was an der Größe liegt und so ein bisschen auch an der Länge der Arme und so manchmal die Bewegungen, ne? Weil Karloff hatte so ein paar ähnliche Bewegungen, auch manchmal so dieses etwas Mechanische vielleicht oder irgendwie so dieses leicht Steife vom Körper her. Mhm. Und das hat hier der Angus Scrimm in dieser Rolle tatsächlich auch. Basti, wie findest du ihn als Verkörperung des Bösen und wie sortierst du so seine unterschiedlichen, na ich sag mal, Machtwerkzeuge? Wie sortierst du die ein? Siehst du da Symboliken oder wie passt das alles für dich zusammen?
Also ich finde den irgendwie gar nicht so richtig böse, sondern eher so ein bisschen so morbide. Der hat was zutiefst, da ist wie so ein feiner Humor drin. Der ist sozusagen so, ich weiß genau, was du tust und ich durchschau dich, Junge, und spielt dann noch ein bisschen. Der hat sowas fast schon, ich will nicht sagen sadistisch, das stimmt nicht, der quält ja nicht so wirklich, aber der ist schon sehr gewitzt halt und der weiß da eigentlich, was er tut, weil er wahrscheinlich schon so lange eben halt auch da ist. Der hat so eine ganz bestimmte Präsenz halt, so was Beobachtendes, was der Film ja auch irgendwie so ein bisschen am Anfang auch subtil auch andeutet. Also das ist so das eine, das ist so ein bisschen was Geheimnisvolles. Dann ist es natürlich seine Aussehen, du hast es schon gesagt, der Gang, der Blick, wie er die Augenbrauen hochzieht, dieser durchdringende Blick, der hat auch irgendwas in seinem Gesicht halt, was sehr markiges, kantiges. Gerade wenn er die Augen ansetzt, dieser durchdringende Blick, das ist schon beeindruckend und natürlich auch mit der Körpergröße. Und diese ganzen Machtinstrumente, die der hat, da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das nicht nur von ihm ist, sondern auch, ob da nicht noch eine andere Entität noch irgendwie noch mit im Raum ist, weil ich sehe nie, dass er die Dinger wirft, irgendwie diese komischen Silberdinger. Die sind da, genauso wie diese kleinen Dwarfs da hier, von Tatooine da hier, diese kleinen.
Die kleinen Star Wars, die Sandmenschen oder wie die heißen, ja.
Die sind aber hier in diesem Film angeblich zumindest vor dem Tatooine entstanden. Das ist Fragezeichen.
Sehr ähnlich.
Ja, aber so in Summe halt, es ist schon was sehr Makaberes, muss ich sagen. Und das gefällt mir irgendwie ziemlich gut. Das ist nicht sozusagen so ein Supervillain, der ist das absolut abgrundtief böse, sondern wie es jetzt der deutsche Untertitel uns sagen will, sondern wirklich was Phantasmagorisches. sowas, was man nicht wirklich greifen kann. Das finde ich cool.
Ja, finde ich auch. Ich war am Anfang, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, das weiß ich noch recht gut, war ich erstmal total verwirrt, weil da plötzlich so viele Dinge reingeschmissen werden, die so irgendwie um diesen Tall Man drumherum eine Rolle spielen, mit diesen Kugeln, mit diesen, ich zitiere jetzt einfach nur den Namen, mit diesen Zwergenwesen. Es kommen ja auch noch so andere Arten von Kreaturen hier drin vor und irgendwie war das so ein für mich noch unverständliches Zusammenspiel dieser ganzen Faktoren, das fand ich total cool, weil es hat mich darüber nachdenken lassen. Es hat mich irgendwie aufmerken lassen, so wie funktioniert das hier alles? Was ist hier die Idee dahinter? Fred, wenn du den Tall Man siehst und so das, was er tut, wie würdest du sagen, was ist der große Plan, den er hier in diesem ersten Film verfolgt?
Da bin ich der Falsche, um das zu beantworten. Ich kann es dir nicht sagen nach dem Film, auch noch am zweiten Mal nicht so wirklich.
Basti, kannst du aushelfen?
Wegen seinem Plan. Ob der aufgeht oder ich bin mir nicht, ob ich die Frage richtig gefasst habe.
Einfach nur, was sein großer Plan hier ist in diesem Film. Weil, also, ne, wir haben ja eine Verkörperung des Bösen durch den Tall Man und die Frage ist, was will der überhaupt? Hast du da Ideen zu?
Also ich glaube, wenn er eine Aufgabe hat, dann ist das wie so eine Art Torwächter, so ein Gatekeeper, der sich darum kümmert, dass sozusagen, frische Sklaven auf diesen möglicherweise Planeten oder eine andere Dimension kommen und er ist sozusagen der Torwächter. Das, denke ich, wird seine Aufgabe sein. Was sagst du, Udo?
Also zumindest sieht der Plan wirklich ja so aus, dass es dieses Dimensionstor gibt zu diesem, ich tippe auch auf einen anderen Planeten, so wirkt mir das zumindest von der kurzen Szene, die wir da so haben und eben, dass er wirklich versucht, die Menschheit zu versklaven und sie schrumpfen muss, um sie in diese andere Dimension als Sklaven irgendwie zu bringen, dass die da als Arbeiter sozusagen irgendwie tätig sind. Das scheint mir erstmal so zu sein. Und Torwächter finde ich eine total schöne Umschreibung. Also da bringst du jetzt schon zum zweiten Mal gerade innerhalb kürzester Zeit was rein. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich finde Torwächter sehr gut. Und du hast auch den Begriff, ja, du hast es nicht ausgesprochen, aber zumindest angedeutet, Voyeurismus, dass das hier als Thema in dem Film auch ganz stark mit drin ist.
Ja.
Das habe ich gesehen. Das habe ich, glaube ich, unterbewusst bemerkt. Aber das hatte ich nicht direkt so auf dem Zettel. Das finde ich auch richtig spannend. Diese Science-Fiction-Referenzen, die hier so drin sind, Fred, Dimensionstor und so weiter und so fort. Wie passen die für dich hier rein? Welche sind dir alle aufgefallen? Wie würdest du das für dich so einsortieren, bewerten? Wie findest du das? Was siehst du da?
Dune ist halt mit der Box ganz klar und hier, wie war's? Fear is the Mindkiller? Was mir nicht aufgefallen ist, aber was ich dann gelesen hatte, es gibt auch wohl eine Bar direkt, die Dune heißt. Ich weiß nicht, ob das dies, wo die sind. Wir haben die Sandmenschen und dieses Dimensionstor. Ich weiß gerade, Sci-Fi direkt. Wer ist das alles, was jetzt so richtig herausstechend war? Was jetzt? Ich finde, der Film baut irgendwie irgendwie eklektizistisch so eine schöne Welt auf, die aber sich oft anfühlt, als wäre sie eben aus vielen bekannten Sachen zusammengesetzt, aber auf eine schöne Art und Weise. Und das ist am Anfang mysteriös, aber es, also am Ende hat mich zum Beispiel die Aufklärung gar nicht mehr interessiert, was das da ist, sondern mehr die Stimmung. Und ich habe dann gestern auch direkt auch nochmal zurückgespult, um nochmal zu gucken, ob mir eigentlich ein paar Sachen jetzt kurz erklärt werden, weil ich dachte, ups, wie sind wir denn jetzt da rausgekommen? Aber ich habe da auch nichts gefunden, was das mir näher erklärt, ob da wirklich wie jetzt zum Beispiel immer die großen Sci-Fi-Filme wie Dune nimmt oder auch Star Wars, wo trotzdem eine riesige, relativ ausgefeilte Hintergrundgeschichte oder Welt aufgebaut ist. Und ich glaube, das tut der Film gar nicht, sondern der Film ist wirklich auf der gefühlten Ebene einfach funktioniert er gut und hat gar nicht so viel Substanz.
Ich mochte diese Dimensionstore wirklich gerne und ja, die Dune-Referenzen sind definitiv drin, du hast es schon genannt. Ja. Mir ist auch aufgefallen, dass dieser Planet, wenn es durch diese Dimensionstore geht, der hat ja auch sowas Wüstenplanetartiges, ne? Der wird nur kurz gezeigt, aber das, ne, ist, man kann da an Tatooine denken, aber man kann auch genauso gut da auch wieder irgendwie an Dune denken. Da hat Coscarelli auf jeden Fall irgendwie den Finger drauf und ist da definitiv großer Fan, würde ich behaupten. Und ne, nimmt das als Inspiration definitiv. Tod und Wiedergeburt sind hier auf jeden Fall, finde ich, sehr deutliche Themen. Basti, siehst du die hier und wie hast du das für dich erlebt?
Also die habe ich sogar sehr, sehr, sehr deutlich gemerkt.
An welchen Stellen?
allgemein, der Film fängt ja eigentlich an auf dem Friedhof, wenn ich das recht in Erinnerung habe, fängt der ja schon an mit der Sexszene. Also da haben wir sozusagen Geburt, wenn du so willst, der sexuelle Akt und endet mit dem Tod. Damit fängt der Film eigentlich schon an und dann kriegen wir erzählt, dass von dem Jungen, wie heißt der Junge nochmal?
Mike, meinst du Mike?
Mike.
Genau, dass der eben halt...
Gespielt von Michael Baldwin, können wir an dieser Stelle mal reinbringen. Mhm.
Genau, dass da ja sozusagen schon seine Eltern verstorben sind, erfahren wir ja. Und dass er da sozusagen diesen Tod da sozusagen gerade verarbeitet irgendwie. Und das schwingt da irgendwie schon so ein bisschen mit. Dann versucht ich immer die ganze Zeit rauszufinden, wer ist denn der Typ da eigentlich? Ist das sein Bruder oder ist das sein Onkel oder whoever? Halt, ich habe versucht, diese Familienkonstellation, diese neue sozusagen rauszufinden. Habe auch gemerkt, die sind jetzt nicht so super dicke, die müssen sich erst noch finden. Also da gibt es sozusagen so ein kleines Echo dann eben halt, auch ganz besonders, als dann der dann auch noch stirbt und dann sein... Ach, jetzt habe ich wieder seinen Namen vergessen, der mit dem Baldyman-Frisur fast hier. Wer ist denn? Reggie, dankeschön.
Genau.
Die das ja dann auch nochmal thematisieren mit, ja, ich weiß, jetzt hast du alle verloren, aber ich bin die ganze Zeit für dich da. Also da ist der Tod und der Verlust ist sozusagen die ganze Zeit, durchzieht sich eben halt auch. Und dann hast du ja den Torment, der ja dann eben halt auch viele Leute aus dem Leben reißt und der beobachtet das halt auch. Und das merkt man halt schon, dass das da ein wichtiger Teil dieses Films ist. Ob der das nur sozusagen auf der, ich sag jetzt mal so, auf der narrativen Ebene wirklich die ganze Zeit vermitteln kann, nee, kann der nicht. Das kommt wirklich immer nur subtil halt vor. Aber der Film ist halt auch ellipsenhaft erzählt. Also der funktioniert nur, indem du dir den selber zusammenpuzzelst. Also der nimmt sich nicht an die Hand und erzählt dir die Geschichte von vorne bis hinten durch, sondern der sagt wirklich zu dir, pass hier ein bisschen auf. Es ist alles nicht ganz so, wie du glaubst, dass du siehst. Es könnte jetzt hier ein Traum sein, das könnte auch alles Mögliche sein. Also, dass diese Jugend-Teenager-Phase, ich hatte es in meinem Skript auch geschrieben, der etwas andere Coming Out-of-Age-Film ist das schon, wo die ganzen Hormone verrückt spielen und so fühlt sich das dann auch ein bisschen an und da sind dann diese Themen auf jeden Fall mit drin. Gerade Tod und Verlust.
Ja, und das, ne, für viele Teile, es sind jetzt nicht weite Teile, es ist nicht ein Großteil des Films, aber trotzdem, oftmals spielt das Ganze ja auch wirklich in diesem Krematorium und das ist ja auch so ein Ort des Verlustes, ne, neben dem Friedhof halt auch nochmal. Fred, wie hat dir dieses Krematorium gefallen, so rein von der Stimmung und rein visuell?
Ja, schön. Und auch wie das in Szene gesetzt ist, wie der Torment da so reinkommt und das so schön ausgeleuchtet ist oder MPM, dieser Pseudo-Marmor, ist einfach... Irgendwie ist gleich irgendwie eine ganz spezielle andere Welt, die da zusammen gebaut haben und auch so krass, also so schön krass hell ausgeleuchtet. Wie gesagt, wo der Torment so reinkommt, gab es eine Szene, wo der auch so schön, weiß nicht, so schön gothic-mäßig ausgeleuchtet war. Ja, es hat irgendwie, es passt sehr gut zu der Atmosphäre, die man hat. So eine andere Welt, die ganz kalt ist. Passt auch diese komischen, also zu diesem Entsafter, dem fliegenden Entsafter da, der Sphäre. eine ganz, und natürlich, und die, wenn dann diese Grabplatten aufbrechen und die Hände greifen, es ist ein Raum, der sofort irgendwie was im Kopf entstehen lässt, was Unheimliches und richtig Unwohlfühlendes. Und irgendwie optisch einfach ikonisch schön ist. Also es ist ein Bild, das hängen bleibt.
Ja, das stimmt. Das Design ist wirklich unglaublich wunderbar. Und du hast es schon angesprochen, irgendwie, was die Lichtsetzung angeht. Das zieht sich ja durch den ganzen Film. Mhm. Basti, magst du uns mal ein bisschen deine Eindrücke mit reinnehmen zur Lichtsetzung und auch gerne zur Kameraarbeit?
Na, das ist ja ein spannendes Feld, weil das war wirklich so, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh, cool, das gefällt mir sehr gut. Das liegt zum einen daran, dass ich bei dieser Art von Film, DIY-Filmmaking, nicht jetzt mit so einer Optik gerechnet hätte, muss ich dazu sagen. Also gerade wenn ich jetzt an die ersten Wes Craven-Filme denke, da denke ich mir so, oh, scheiße, die sehen alle furchtbar aus. Die Filme sind gut, die Geschichte ist super erzählt, aber die sehen halt einfach alle furchtbar aus. Die haben so einen Nicht-Look, die sind so, Und der ist wirklich betont nach einem Look. Also der möchte wirklich einen Look haben, der möchte dieses Feel haben. Und ich finde, dadurch, dass der die ganze Zeit so eine mit so einer Traumlogik zu verstehen ist der Film, kann sich der Film natürlich auch mehr Freiheiten nehmen. Da kann der sagen, ja, wen interessiert denn das, wo die Lichtquelle gerade ist? Wir setzen das Licht genau so, wie ich das jetzt haben will, wie die Wirkung der Szene sein soll. Und das merkt man dann halt schon. Das finde ich wiederum cool. Das gibt dem Film einen ganz anderen Drive, finde ich. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ist der Typ die ganze Zeit Kameramann oder ist der Kameramann wider Willen? Und Letzteres ist ja der Fall. Der musste da sozusagen selber die Kamera machen. Mhm. Und ich hatte mir das mal aufgeschrieben, das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, der hatte da Unterstützung gehabt. Roberto Quesada, der wird in den Abspann als Oberbeleuchter mit aufgeführt und auch als Visual Consultant. Ich finde das schon ziemlich cool, wenn ich sowas schon lese, da weißt du ganz genau, okay, der hat dafür gesorgt, dass natürlich der den Look so auch umsetzen kann. Der hat ihm dann auch beim Schneiden mitgeholfen und der ist auch gleichzeitig der Produzent vom zweiten Teil. Also das ist wirklich so jemand, den du tatsächlich im Produktionsteam mit brauchst, also der Entschuldigung, ein bisschen mit für diesen Look gesorgt hat. Der musste mit den einfachsten Mitteln, musste der die Kamera dort machen. Die Szenen mussten funktionieren. Das heißt also, du richtest alles für eine Szene ein und musst versuchen, so wenig wie möglich Bewegung reinzubringen, damit du die Kamera nicht ständig umbauen musst. Und wenn du so umbaust, dann bedeutet das halt viel Arbeit. Und der hat die sich genommen, das muss man wirklich sagen. Der hat viel mit Backlight gearbeitet, was ich auch sehr bemerkenswert finde, weil die meisten Filme dieser Größenordnung, die verzichten auf das Backlight. Die sagen, frontal ist ausgeleuchtet, dass du die Figuren sehen kannst und los geht's. Und hier ist es wirklich so, der hat die ganze Zeit darauf geachtet, sind die Personen vom Hintergrund freigestellt. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Mhm. Der musste aufgrund des Budgets und aufgrund von wenig Licht, weil ne, viel Licht heißt natürlich viel Geld, musste der anders arbeiten. Das heißt also die Blende aufreißen. Das heißt also, da musste wirklich mit einer sehr kleinen Blendenanzahl arbeiten, was bedeutet wenig Fokusbereich, was auch bedeutet, du musst, wenn du deinen Fokus ziehen musst, musst du echt aufpassen. Und das ist natürlich auch eine Sisyphus-Arbeit. Das heißt also, hier kann viel schief gehen. Und das ist ja nochmal bemerkenswerter. Fairerweise sollte man dazu sagen, der hat natürlich bei solchen Nachtszenen und gerade wo mit großer Blende gearbeitet wurde, ist, da hat er mit Weitwinkel gearbeitet, dass es schon ein bisschen einfacher ist und man sieht auch, wo das Licht ist. Aber ganz ehrlich, ich kenne jetzt keinen Film aus den 70ern oder 80ern oder auch 90ern, wo du in irgendwelchen Nachtszenen nicht wahrnimmst, wo da eventuell irgendwelche Strahler sind. Mhm. Ja, also da mache ich mir da wenig Gedanken. Und insgesamt muss ich wirklich sagen, also gerade der Look von diesem gesamten Film, wie geschmackvoll das geleuchtet ist und gerade so die Hauptsetpieces, da gibt's diesen einen Traum, wo das Bett da irgendwo im Freien steht und dann der Tormentor im Hintergrund ist, das Licht kommt von hinten, ja. Nebel, das ist ja mal eine super Einstellung, da weißt du ganz genau, da hat er lange drauf hingearbeitet und weiß ganz genau, das ist jetzt nochmal ein Traum und den baue ich jetzt einfach da ein und ich finde das toll. Also es sind so viele schöne kreative Sachen und tolle Kameraarbeit, überlegt das der Typ alles gemacht hat. Regie, Kamera, Produktion mit. Der hat das Ding geschrieben und dann auch noch geschnitten. Das ist schon, der hat den Film auch schon beim Drehen auch schon mitgeschnitten und das merkt man halt auch. Sehr beeindruckend.
Ja. Ich fand das auch einfach, also visuell hat mich das an manchen Stellen richtig umgehauen. Ich erinnere mich da vor allem an diese, ich mag das, wenn so Lichtinseln da sind, ne? Und das macht er an der Stelle mit dieser Telefonzelle, wo die Kamera auch so schön nach hinten rausgeht, als wenn die sich in einer anderen Dimension befindet, als wenn die irgendwie völlig außerhalb unseres Planeten und unserer Erdstrukturen hier stattfindet, diese Szene, als wenn das irgendwie, ne, fernab ist von Zeit und Raum. Das fand ich ganz großartig. Denselben Eindruck hatte ich auch bei diesem umgekippten Eiswagen mit dieser auch Backlight-Beleuchtung und dann diesen wunderschönen Lightstreaks, die sich da bilden, diesen Schatten- und Lichtstrukturen, die sich bilden, ne, durch diesen Eiswagen und dann diese Beleuchtung von hinten. Fand ich ganz fantastisch. Fred, hast du noch ikonische Szenen, die du gerne nennen würdest, die dir jetzt besonders auf einer visuellen Ebene aufgefallen sind?
Na, auf jeden Fall, diese hatten wir noch nicht, oder? Die Grabs, die Bettszene?
Hat der Basti gerade kurz erwähnt.
Siehst du, gut, da war ich gerade mit meinem Gedanken woanders. Genau, diese Bettszene ist ganz wichtig. Dann hatten wir das Krematorium, ich überlege gerade. Ich, also das, was ich vorhin gesagt habe, wo der Tallman hinter Reggie lang geht und also auf der Straße schnüffelt, die finde ich, die ist auf jeden Fall hängen geblieben. Mhm. So richtig ikonisch überlege ich gerade. Es waren so viele schöne Sachen dabei, aber so also, dieser kleine Käfer und der Finger natürlich, also aus dem der Käfer entsteht, ja. Sind auf eine witzige Art und Weise ikonisch. Also der wackelnde Finger und dann wie so witzige Käfer über die Haare krabbelt und wie sie den ewig, wie sie den durchs Haus jagen und versuchen zu häckseln in der Spüle. Das finde ich hat auch, also das ist nicht, also nicht eine Einstellung, es ist mehr eine ganze Szene, die irgendwie, ja, wo man auch nicht, wo ich auch nicht weiß, soll ich jetzt lachen oder mich einfach freuen und mitfürchten? Ja.
Ja. Ja, das stimmt. Aber die Szene, die du jetzt zweimal erwähnt hast mit dem Eiswagen, das ist auch genau die, wo ich einstiegs meinte, dass wir da später nochmal drüber sprechen. Denn das war diese Szene, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, 2018, die ist komplett geblieben. Die ist geblieben wegen dieser Langsamkeit, wegen dieses Auftritts vom Tallman, auch wirklich, ne, du hast es erwähnt, diese Nosferatu-Geste, die er da bei dieser kühlen Eiswolke macht, dieses Aufnehmen dieser Kälte und auch diese Blicke, Basti hat es schon gesagt, diese Blicke von diesem Tallman, die gehen so richtig durch Mark und Bein. Und was ich finde, was in dieser Szene auch ein ganz großer Faktor ist, und deshalb möchte ich gerne über diesen Punkt sprechen, das ist das Sounddesign. Basti, was ist dir beim Sounddesign durch diesen Film und auch in dieser Szene, was ist dir so aufgefallen und wie hat das auf dich gewirkt, was hat das mit dir gemacht?
Also ich finde, das Sounddesign macht hier sehr viel von dem ganzen Grusel und von dem ganzen Horror eigentlich aus. Und das muss teilweise auch ganz viel Arbeit übernehmen, was die auf visueller Ebene nicht hinbekommen haben. Das geht tatsächlich los, dass Dialoge einfach fortgeführt werden in schon den nächsten Einstellungen. Also jetzt, meinetwegen, die unterhalten sich, Schnitt und man sieht ein Auto wegfahren und du hörst aber diesen Dialog eigentlich noch weiter und hast dann sozusagen schon das Sounddesign von dem Auto noch mit drauf, was schon sehr verwirrend ist. Dann hast du die ganzen Geräusche, die diese Viechter machen und also alles da drin macht irgendwie ein ganz makaberes Geräusch oder merkwürdiges Geräusch und das wird so cool eingesetzt und bevor du das ja alles hörst, siehst, hörst du es ja. Und damit wird ja auch schon aufgebaut. Das wird also vorher schon etabliert. Du weißt also schon, bevor die Bedrohung wirklich dann zu sehen ist, hast du sie schon gehört. Und daran erkennst du es halt auch. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und ich finde das auch cool, dass das Sounddesign auch wirklich Hand in Hand mit dem Score geht. Dass du hier so einen flächigen Score hast. Da können wir dann nochmal dezidiert nochmal drüber sprechen. Aber dass sich das hier halt auch gut ergänzt. Dass das Schlagzeug zum Beispiel dann von der Musik da eben halt auch Dinge mit unterstützt halt im Sounddesign. Also so insgesamt echt geil. Und ich möchte nicht wissen, was das für eine Sisyphus-Arbeit war 1979 in einem kleinen Tonstudio, das alles da reinzumischen.
Ja, das stimmt. Aber mich hat das richtig mitgenommen. Und du sagst es, das ist so eine Vermischung von Sounddesign und Soundtrack. Und diese Schritte waren mir halt, ne, mit dieser Szene, das war genauso in meinem Ohr geblieben, wie die Szene visuell in meinem Kopf geblieben ist. Das war so beides drin noch, weil die Schritte da so einen Hall-Effekt haben und so isoliert wirken und so auch außerhalb dieser Welt wirken. Und du hast es erwähnt, also gerade diese leichten Beckenschläge, die haben was mit mir gemacht. Aber ich glaube, Fred, was mit dir auch was gemacht hat, und das ist jetzt hier ein ganz besonderes Ding, weil du achtest sonst nicht so auf die Musik. Ich wette, hier hast du drauf geachtet, ja, oder?
Eine wunderschöne Musik habe ich. Also es gibt dieses schöne Thema, ich kann es nicht ganz singen, was die Olaf so, was sich so immer wie im Loop wiederholt und dann diese geile Psychedelic-Rock, der in Großteil des Films im Hintergrund läuft, macht so viel Atmosphäre aus. Das, konnte ich richtig drin baden. Es hat auch gestern wieder richtig Spaß gemacht beim Schauen. So, es macht für mich, glaube ich, auch noch viel aus, dass ich diesen Film so mag, dass diese Musik einfach so mit reinsaugt.
Ja. Das geht mir aus. Ich musste an auch Vertreter wie Goblin oder sowas denken, wo ich auch manche Dinge habe, die mir so als Ohrwurm reingehen und die nicht wieder rausgehen. Und Basti, dir geht's genauso. Das ist für dich doch auch ein krasser Ohrwurm, der dich begleitet, oder?
Ich habe, nachdem ich letztes Jahr den Film gesehen habe, hat mich dieser Score so alle gemacht. und ich bin auch Vinylsammler. Das heißt, also ich habe geschaut, wo kriege ich denn eigentlich jetzt diesen Soundtrack her? Und ich habe sehr lange recherchiert und musste sehr lange schauen und habe mir das letztes Jahr selber zu Weihnachten geschenkt. Ich habe mir den Original-Soundtrack von Verse Sarabande aus dem Jahr 1979, den Original-Vinyl aus dieser Zeit, aus Japan importieren lassen für unverschämt viel Geld. Und der läuft tatsächlich sehr, sehr regelmäßig bei mir. Also es ist wirklich, es ist ganz fantastisch, natürlich auch cool, so eine alte Vinyl nochmal abzuspielen, wo du dann sowieso dieses leichte Knacken hast und dieses Grundrauschen und dann kommt dieser Score und da spielt ganz viel Zeit mit. Und ich muss wirklich sagen, also wenn man schon so Vinyl sammelt, also das ist dann halt auch nochmal eine schöne Zeitreise und ich finde den wirklich fantastisch. Der ist von vorne bis hinten toll. Ich finde auch die Zwischenstücke, wenn die in irgendwelchen Bars oder irgend sowas sind, finde ich auch ganz fantastisch. Also das gefällt mir alles richtig gut. Wirklich so ein Psychedelic 70er-Jahres-Score. Cool. Mehr davon. Wirklich mehr davon.
Boah, ey, Basti, ich habe hier richtig Gänsehaut. Ich muss ja sowieso mal bei dir vorbeischauen. Und also wenn ich bei dir vorbeischaue, bitte, dann lass uns das zusammen hören. Ich habe da richtig Bock drauf. Das würde, also ich glaube, meine Haare werden sich aufstellen und so schnell nicht wieder runter wollen, weil also mich kriegt der auch. Und ich glaube, den von Schallplatte, ich kann, also wie du es gerade beschrieben hast, ich kann das richtig fühlen. Apropos fühlen, Fred, hat dich dieser Film gegruselt?
Ich würde sagen, nein.
Gar nicht? An keiner Stelle?
Ich weiß es, so leichter Grusel. Also wir haben da zwar ein paar Jumpscares drin, aber also richtig erschrocken bin ich bei dem Film nicht. Es ist wahrscheinlich sogar permanent so ein angenehmes Gruseln, dass ich gar nicht im ersten Moment als Grusel beschreiben würde, sondern mehr eine Spannung, aber wahrscheinlich ist es doch ein Gruseln. Es ist nur so weit vom Schrecken weg, vom Horror, dass es gegruselt nicht. Nicht so wie ich sonst, ich vom Gefühl her würde ich das nicht als Gruselfilm quasi bezeichnen, auch wenn es das ist, weil eben, wie wir jetzt gesagt haben, Musik und Bilder und sowas haben einfach so ein schönes Wohlfühl-Setting, was so ein latentes angenehmes Gruseln halt ist, dass das, ja.
Welche ein, zwei oder drei Genres würdest du denn als erstes für dich ganz persönlich nennen?
Genres? Für was? Ja. Von dem ich mich grusle, meinst du?
Na, weil du gerade meintest, du würdest das nicht als Gruselfilm einsortieren.
Ach so, ich hätte es bei, es ist wahrscheinlich ein Gruselfilm, aber für mich ist es noch mehr ein Fantasy- oder Mystery-Film. Also das ist das, was es bei mir,
darauf wollte ich hinaus.
Das ist das, was es für mich den Film auch so ausmacht und wahrscheinlich auch so richtig, was mich dann so catcht, dass ich da diese anderen Weltebenen habe und das wir hatten ja von Voyeurismus gesprochen, ne? Also dieses, ich glaube, der ganze Anfang von dem Film zum Beispiel, der zieht deswegen so gut rein, weil er erstens so schnell ist und weil man aber zweitens die ganze Zeit zu der Perspektive von dem Jungen hinwechselt, zu Mike, der das beobachtet die ganze Zeit. Und man irgendwie, es hat irgendwie noch eine Suspense- oder Thriller-Ebene, finde ich, die nicht so einfach wie in Standard-Slasher oder Gruselfilm nach einer einfachen Formel gestrickt wirkt, sondern der Film macht viele Schichten auf, die er vielleicht nur zufällig aufmacht oder den Entstehensumständen geschuldet, aber der fühlt sich einfach so vielschichtig an, dass es ist für mich nicht in erster Linie ein Gruselfilm.
Nee, das verstehe ich. Und du hast ja jetzt ganz viele Stichworte gerade gewählt und benutzt, die ich persönlich auch explizit mit Filmen der 70er Jahre verbinde, sei es im Gruselbereich, sei es im Paranoia-Bereich oder irgendwie drumherum in diesem Dunstkreis. Basti, kannst du hier überhaupt einen Vergleich ziehen? Und wenn ja, wie sieht der aus mit anderen Horrorfilmen so aus dem Dunstkreis der 70er Jahre oder anderen eher düsteren Genrestoffen der 70er Jahre? Kannst du da einen Vergleich ziehen?
Also so ein direkter Vergleich, es fällt wirklich echt schwer. Wahrscheinlich eher von der Erzählweise, würde ich sagen. Das kommt mir schon so ein bisschen bekannt vor. Wir hatten uns schon mal anderweitig über einen Film unterhalten, Alle Farben Schwarz. Das ist so ein, wird gerne so dem Giallo zugeordnet, von Sergio Martino, so ein Film von Anfang der 70er. Da ist diese Erzählform und auch so ein paar Themen, die sehe ich hier drin auch. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, der ist so ein bisschen, steht für sich alleine, Phantasm, seiner ganzen Art und Weise. Ich kann den ganz schlecht mit anderen Sachen jetzt irgendwie vergleichen oder zuordnen. Der hat gruselige Elemente drin, aber ist kein Gruselfilm. Der hat Science-Fiction-Elemente drin, ist aber kein Science-Fiction-Film. Für Fantasy fehlt mir tatsächlich echt so ein bisschen so das Worldbuilding. Das gibt's hier nämlich auch nicht. Am ehesten hat es ein bisschen was von so einer, weil wir es am Anfang hatten, von so einer John Sinclair Horror-Story irgendwie so ein bisschen. Weil das auch so ein bisschen so episodisch ist, weil der Junge erlebt so kleinere Episoden rund um den Tallman. Wir kriegen aber nie das riesengroße Bild, weder von seiner Geschichte noch von der anderen Geschichte irgendwie erzählt. Wir kriegen immer nur so ein paar Snippets irgendwie. Und der Film entzieht sich da eben halt auch einer, wie gesagt, geradlinigen Erzählweise, was es natürlich noch schwerer macht, den halt da zu fassen. Und ich glaube, der Film ist auch deswegen in einigen Kreisen so beliebt, eben halt, weil der so special ist, so unique, weil der nicht so vergleichbar ist, weil du den nicht in eine Schublade packen kannst, weil du wirklich sagen kannst, der hat das Label Phantasm und nicht irgendwie ein, ja, der ist so ein bisschen so wie Film XY. Ist er nicht? Nee.
Ja. Verstehe ich. Ich habe mir auch über die Frage Gedanken gemacht und bin da im Endeffekt zum selben Schluss gekommen wie du, nämlich irgendwie, dass mir ein Vergleich tatsächlich sehr schwer fällt, weil du hast es gesagt, der ist irgendwie outstanding. Der hat so seinen eigenen Bereich. Ja, ich glaube, das macht auch irgendwie ein bisschen die Faszination aus, zumindest für mich. Fred, wie sieht das bei dir aus? Was macht für dich, wenn du dir diesen Gesamtfilm anguckst, was macht den für dich so besonders? Kannst du das festnageln?
Es ist genau dieses Konglomerat, also dieses, dass der sich nicht so schwer fassen lässt und so eine, und aber in der Atmosphäre irgendwie durchgehend schön ist, oder vielleicht sogar eine durchgehende Stimmung hat, obwohl der eben so einen, in den Einzelheiten irgendwie ein bisschen zerfasert ist oder eben viele verschiedene Sachen vermischt. Und ich mag wirklich, also dieses, gerade das, was so Mystery, Fantasy ist schwer zu sagen, oder eben so Sci-Fi-mäßige, was damit reinkommt, diese anderen Ebenen, das Übernatürliche, und das Mysteriöse, dass man eigentlich selbst am Schluss nicht mal wirklich weiß, was war das jetzt, warum ist das alles passiert, was ist denn jetzt der Plan vom Tallman, das kann man irgendwie am Ende halt einfach nicht sagen. Ob man die ganze Zeit taucht man diese Stimmung ein, möchte es wissen, vielleicht auch nicht, aber der ist einfach schön erzählt, finde ich. In der Summe schön erzählt und macht so viele Sachen auf, die einfach Spaß machen zu gucken. Und er hat diese schöne Atmosphäre und diese schöne und ist optisch einfach, haben wir auch schon gesagt, schön mit diesem ganzen Licht, was gesetzt ist und ein paar richtig schöne Kameraeinstellungen auch oft in kleinen, unbedeutenden Dialogszenen, wo die Kamera einfach nicht billig wirkt, sondern schön irgendwie schräg gestellt oder so, oder eben die Bildaufteilung schön ist, mit ganz viel Liebe, wer wo steht und wie guckt, das, ja, ist ein schön gemachter Film und ich mag halt, wenn es nicht einfach nur ein Slasher ist und alle rennen weg vor dem, sondern wenn da so eine Mystery Stephen King-artige anderen Ebenen Sachen aufgemacht werden, wo ich einfach reintauche und ein bisschen gespannt bin, was passiert da noch. Sind die Tore zur Hölle, die Tore zur Fantasie des Autors sind da aufgemacht und man weiß halt nicht genau, was da rausbrechen wird. Das mag ich an diesem Film.
Das war eine wunderschöne Zusammenfassung, was so die Atmosphären und Stimmungsseite dieses Films angeht. Und jetzt gucken wir uns nochmal eine andere Medaille an. Basti, wenn du so deine Seherfahrung irgendwie in den Fokus nimmst und dabei mal so die Themen Spannung und Tempo als Grundlage nimmst, wie würdest du die Seherfahrung gerade bei den beiden Begriffen Spannung und Tempo bewerten?
Also der Film hat ein sehr im eigenen Pacing, muss man wirklich sagen. Also gerade was jetzt Erzähltempo betrifft. Da gibt es Situationen, wo er mich verlieren könnte, wenn ich einen schlechten Tag habe. Mit schlechten Tag meine ich wirklich super gestresst. Ich hätte jetzt Lust, mich schon ein bisschen unterhalten zu lassen. Da verlangt er schon ein bisschen Geduld ab. Mhm. Kann mich aber in den nächsten 2 Minuten sofort wieder abholen. Der schwankt da auch ein bisschen. Das Gleiche merkt man eben halt auch mit Humor oder sowas, der da irgendwie noch mit drin ist, der dann so merkwürdig ist. Und das andere ist, was jetzt, Spannung meinst du, ja?
Mhm, genau.
Spannung betrifft. Ich finde den Film jetzt nicht so spannend. Also ich finde ein paar Ideen da drin wirklich cool. Und ich bin auch interessiert, wie geht's jetzt weiter. Aber ich bin nicht super gespannt. Es ist eher so, dass ich mich hier tatsächlich ein bisschen von diesem ganzen Look und Feel wirklich bewerfen lasse. Und mich gerne bewerfen lasse und da auch gerne drinne bade. Aber weniger als, dass der Film mich jetzt wirklich bewusst mitnimmt und sagt, los komm, wir machen jetzt hier mal einen schönen Spannungsaufbau. Den gibt's hier nicht. Es gibt hier keinen klassischen Build-up, der dann in einem Payoff endet. Also sprich, wo wir eine coole Spannungskurve hätten. Gibt's hier halt einfach nicht. Der Film ist wirklich so von einem Effekt zum nächsten Effekt. Das aber irgendwie auch cool gemacht. Also der hat so sein eigenes Erzähltempo, seine eigene Erzählgeschwindigkeit und vor allen Dingen, ganz wichtig, kuriose Figuren überall. Ich finde ja eigentlich alle Figuren in dem Film super kurios. Mhm. Also dadurch, dass ja zum Großteil ja alles ja Laiendarsteller sind, die sozusagen das nicht so runterspulen, wirkt das ganz anders. Da wirken auch diese Billo-Dialoge ganz anders. Wo ich denke so wie, was machen die eigentlich? Aber irgendwie ist das schon wiederum cool. Das macht ja auch was mit mir. Ich bin sozusagen interessiert daran, wo führt das jetzt eigentlich hin? Wo ein Standard-Schauspieler jetzt wahrscheinlich das runtergespult hätte, machen die das irgendwie ganz anders und das entzieht sich komplett meiner Sehgewohnheit. Und da ziehe ich dann schon irgendwie meinen Reiz raus und das ist dann wiederum für sich dann spannend.
Mhm. Ja. Ja. Absolut. Ja. Unterschreibe ich direkt. Und mir ist auch noch aufgefallen, dass es gibt ja ein paar Action-Sequenzen. Das sind jetzt keine ultra lang Action-Szenen, aber es gibt halt so Sequenzen wie irgendwie im Auto durch die Gegend gebretter und so, oder mal eine kleine Verfolgungsjagd von einem dieser kleinen Wesen mit Kutte und sowas und oder auch mal der Tallman, der da irgendwie hinter jemandem her ist und so. Und trotzdem fand ich die, das ist mir aufgefallen, vom Tempo her nicht schnell. Also ich habe das eher als wirklich bedächtiger, als langsamer empfunden und nicht so als nach vorne getrieben, sondern da ging es auch wieder mehr um Atmosphäre und um Stimmung und um wie wirkt diese Szene und gerne ein bisschen verlangsamt und mehr wirklich auf die Wirkung ausgelegt als auf Spektakel, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und das fand ich hier sehr schön, dass der Film das so durchzieht. Das bringt zwar alles in allem eine wirklich langsamere Not rein und zieht vielleicht auch ein bisschen Spannung raus an manchen Stellen, aber es wirft halt umso mehr mit Atmosphäre und diesen Dingen um sich. Also wirklich mit ganz stimmungsvollen Augenblicken und Bildern und Momenten und Klängen und lässt halt auch die Musik richtig atmen und die Sounds richtig wirken, die da eingeflochten sind und das vermischt sich dann alles und dann ist plötzlich das Tempo auch irgendwie gar nicht mehr so wichtig und halt auch dieser Spannungsaspekt und dieser Gruselfaktor und so, weil halt diese anderen Sachen im Vordergrund stehen. Bevor ich die Frage an dich stelle, Fred, einmal ein ganz kurzer Einwurf, weil die damit zu tun hat. Ich habe ja vorhin diese Sphären erwähnt und fälschlicherweise da die falsche Person benannt. Ich habe noch kurz nachgeguckt. Die Sphären sind gemacht von einem Herrn, der heißt Willard Green. Und der ist auch leider dann gestorben, kurz bevor die Produktion abgeschlossen wurde. Also im Jahre 77 ist er gestorben und konnte das Werk dann wirklich nicht mehr final irgendwie auf irgendeiner Leinwand sehen oder so. Weshalb ich da jetzt gerade drauf kam. Fred, für mich sind da auch Special Effects in diesem Film wirklich ein Punkt. Wie fandest du die hier? Was ist dir besonders positiv aufgefallen? Ist dir auch irgendwas negativ aufgefallen? Wie findest du die Special Effects?
Das Negative habe ich, bis auf den Käfer, die Fliege, der echt putzig aussieht, habe ich anderes Negatives, habe ich eigentlich verdrängt, weil es irgendwie sehr alles zum Film passt und eigentlich hat es mir vieles sehr gut gefallen. Also zum Beispiel bei dieser Sphäre, wie die fliegt, das sind so Sachen, wo ich sage, oh, wir haben denn das gemacht, gerade bei so einem preiswerten Film, das sieht recht gut aus. Man sieht gar nicht, wie der ausgeschnitten ist vom Bluescreen oder was auch immer. Und dann eben zu lesen, dass es die den einfach nur geworfen haben und dann rückwärts abgespielt haben. Ja, hätte ich so nicht gedacht. Also die haben wohl richtig auch einen Baseball-Pitcher geholt. Deswegen hat er auch keine Kurve beim Fliegen. Ne? Also es ist, was ist denn, ach so, was ich witzig fand, ist natürlich, wo der in dieses Dimensionstor da reingeht und seine Hand reinsteckt und man halt genau weiß, wie es gemacht ist, aber es trotzdem irgendwie Charme hat. Ansonsten, ja, wie gesagt, das Entsaften quasi ist so eine krasse, schön, besondere Idee, dieses, wenn die Sphäre sich so im Kopf da verfängt und da das Blut ablässt und rausspritzt, das, das bleibt quasi hängen. Ich überlege gerade, was noch so ist. Es waren viele Sachen, wo ich einfach dachte, das passt jetzt und es ist mir eigentlich, ich sah jetzt nichts oder ganz, ganz wenig, wie gesagt, außer dieser Käfer sah jetzt so aus, dass man dachte, oh Gott, ist das schlecht gemacht, sondern es war alles so, ich weiß, was ihr wollt und es gefällt mir gerade, was ich da sehe und kann, hat mich nicht aus der Welt rausgebracht.
Cool.
Auch der Finger zum Beispiel, wo klar ist, es ist klar, wie es gemacht ist, aber es passt, also es ist nicht so, dass man
Ja, das stimmt. Dieser gelb-grüne Clipper ist halt auch einfach irgendwie geil, oder?
Ja. Mhm.
So. Ich fand die Hand auch total schön gemacht, wenn der Tallman da durchgreift, durch diesen Türspalt und wie sich diese Finger da bewegen und so. Es hat irgendwie, da musste ich auch kurz an Freddy Krüger denken und die ein oder andere Szene. Das fand ich ganz herrlich. Ich mag so Ideen, selbst wenn ich sehe, wie es gemacht ist, das ist mir am Ende Peng. Hauptsache, das wirkt halt gut und das wirkt hier verdammt gut. Mag ich. Genau. Wir haben hier auf der positiven Seite, also auf der Heldenseite, haben wir das Dreiergespann. Das sind der Mike, der Jody und der Reggie. Der Mike, ich hatte es vorhin schon erwähnt, von A. Michael Baldwin gespielt. Jody ist von Bill Thornbury. Und der Reggie, der später in der Reihe ja immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist von Reggie Bannister hier gespielt. Basti, du hast das vorhin erwähnt. Ich habe mir das noch mit auf den Zettel genommen für später im Gespräch. Das passt jetzt gerade ganz schön. Ich habe hier selber, und ich habe hier immer ein Auge drauf, ne, so auf Coming-of-Age-Gedöns. Ich habe das jetzt hier persönlich nicht gesehen. Wo siehst du denn hier die Coming-of-Age-Elemente? Kannst du mich da kurz mit reinnehmen?
Naja, das ist ja der Junge, der jetzt sozusagen jugendlich auf sich alleine gestellt ist und mit dem Verlust fertig werden soll und dann mit bedroht wird. Und wir sehen, wie er seinem, ist das jetzt nur sein Bruder oder ist das sein Onkel?
Sein Bruder sein.
Ja, sein Bruder. Ich glaube auch Bruder. Ich glaube,
der Bruder soll das sein. Der große Bruder.
Beobachtet den beim Sex und so eine Sachen und reagiert da halt auch mit drauf. Also wir sehen da schon so die typischen Themen eben halt. Mhm. Ich finde die aber nicht klar ausformuliert, sondern nur angeschnitten. Und dann zum Schluss natürlich auch nochmal die Umarmung, was ich schon bereits gesagt habe, wo er ihn dann in den Arm nimmt und sagt, so, ich bin dann halt für dich da. Das heißt also auch so ein bisschen so dieses Elternersatz und all so eine Dinge. Das heißt also, ich sehe das da irgendwo schon irgendwie mit drin. Deswegen sage ich so eine etwas andere Art von Coming Out of Age. Also du musst hier schneller erwachsen werden, als dir lieb ist. Weil unter solchen Bedingungen musst du das eben halt. Das ist unterschwellig mit drinne, aber das sagt dir der Film nicht, deswegen auch so in Gänsefüßchen. Ich weiß, dass das ein Thema für dich ist, deswegen würde ich vielleicht einfach mal die Frage mal an dich geben. Hast du das vielleicht sogar auch mit drin gesehen im Film?
Nee, deshalb meinte ich das ja gerade. Ich habe es nämlich in diesem Film ausnahmsweise mal fast gar nicht gesehen, aber ich sehe die Punkte, die du meinst, wirklich. Das ist so leicht angestupst, leicht angedeutet. Aber hättest du es jetzt nicht erwähnt in diesem Gespräch, hätte ich da ehrlich gesagt bei dem Film gar nicht groß drüber nachgedacht. Und das ist ja eigentlich sehr untypisch, weil ich da schon gerne hingucke und auch reinspüre und irgendwie diese Dinge aufnehme. Aber jetzt in dem hier war ich zu abgelenkt von anderen Dingen, glaube ich. Also da höchstens dieses Voyeurismus-Ding, ne, das ist mir halt so unterschwellig schon mit aufgefallen und so, aber das habe ich jetzt als Genre so nicht auf dem Zettel gehabt, sondern eher wirklich andere Dinge. Der Reggie, der später in der Reihe halt wirklich so zur Hauptfigur wird und auch wirklich zu so einer richtigen Coolness-Figur aufgebaut wird. Wie fandst du den hier, Fred? Ist der für dich ja auch schon so eine Coolness-Figur oder hat der für dich hier was anderes?
Alles andere als cool, das ist eher so diese Comic-Relief so ein bisschen. Aber krass sympathisch. Also der Schauspieler selbst ist jetzt, also die spielen also eher in der Jody, die spielen schon sehr holprig. aber gleichzeitig dabei so sympathisch irgendwie. Also so ein, ja, der, also gerade der Reggie ist sehr sympathisch. Im zweiten Teil schon ist er auf einmal irgendwie der ganz coole Macker, was irgendwie so nicht richtig passt, finde ich. Aber hier in dem ersten Teil, ja, ja der Lustige in dem Dreiergespann. Ja.
Ich fand, wenn der so einen Coolness-Faktor hier hat in dem ganzen Film, dann eigentlich, wenn er nur in einer Szene, und das ist wieder die von dir erwähnte Szene mit dem Eiswagen. Ich weiß nicht genau warum, aber da ist es so die Art, wie er sich bewegt, auch durch dieses Verlangsamte an diesem Eiswagen. Ich fand, da spüre ich das so einen ganz kleinen Hauch. Mhm. Und ansonsten unterschreibe ich völlig, was du gesagt hast. Der ist einfach pupsympathisch. Mag ich. Ich mag den Mann auch so gern sehen. Den sehe ich jetzt nicht wahnsinnig oft, aber wenn, dann freue ich mich. ja. Das ist ein spannendes Dreiergespann irgendwie, denn mir ist auch aufgefallen, die sind überhaupt gar kein klassisches Heldengespann, sondern auch irgendwie etwas verschroben, etwas skurril, etwas neben der Spur, auch wie die zusammen dann Mucke machen und losziehen. Und man muss erstmal irgendwie diese Dynamik zwischen diesen Menschen versuchen zu greifen. Aber das ist ja total gespiegelt auch zu der Dynamik der Figuren auf der bösen Seite, sage ich jetzt mal, ne, wo man auch die ganze Zeit erstmal zusammenkriegen muss, ey, wie funktionieren die denn jetzt zusammen? Was bedeutet denn das? Sind die Sphären jetzt irgendwie die Meister von dem Tollman? Ist der Tollman der Meister der Sphären? Was ist denn hier überhaupt los? Ja, ich finde, das macht Spaß, das irgendwie zu enträtseln.
Ich finde tatsächlich, und das greift ja auch eine Frage auf, die wir auch bekommen haben. Ein Zuhörer hat uns tatsächlich schon im Vorfeld schon geschrieben, wusste, wir sprechen über den Film, und zwar dieser schwere Zugang. Ich hatte das auch in ein paar Reviews auf Letterboxd noch gelesen, dass einige Leute wirklich echt keinen Zugang zu diesem Film finden. Und ich habe gesagt, das können wir doch einfach mal mitnehmen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass der wichtigste Grund dafür tatsächlich auch in dem Drehbuch liegt. Dass der Coscarelli gesagt hat, ich habe hier meine Setpieces, ich habe hier meine Szenen, um die sich der Film drehen soll. Und dann gucken wir mal, wie wir das verbinden können. So ein bisschen wie Misthaufen fahren. Und da ist alles, was in ansatzweise mit Dramaturgie zu tun hat, einfach nur kompletter Bums. Also das existiert sozusagen gar nicht. Die Figuren gehen von A nach B, manchmal erklären sie, warum sie was machen, manchmal nicht. Und dann hast du wilde Zeitsprünge, wie ich es bereits gesagt habe, der Film ist halt sehr elliptisch erzählt. Und du musst dir da viel zusammen puzzeln. Und du hast ständig sozusagen immer so dieses, okay, ich muss jetzt nochmal mich neu sortieren, also nochmal neu reinkommen. Manchmal verhalten sich aufgrund der Nichtfähigkeiten die Leute auch ein bisschen merkwürdig, also da hauen die Anschlüsse dann zum Beispiel nicht hin, das kann einen alles schon rauswerfen, da fällt natürlich schon schwer, da auch anzudocken, aber einer von den wichtigen Punkten finde ich schon das Drehbuch. Frage an euch, ihr habt schon so ein bisschen gelacht, so seht ihr das auch so?
Das ist so ein typischer Style-over-Substance-Film, finde ich. Also man sieht, dass da eine Vision von dem Film da war und die Story irgendwie nur der Aufhänger ist, die Vision aneinander zu reihen.
Der Film ist halt quasi wie für mich gemacht, gerade im Punkto Zugang, weil man findet ganz bestimmt keinen Zugang zu diesem Film wegen der Geschichte. Man findet keinen Zugang zu diesem Film wegen einer funktionierenden Story irgendwie oder ich würde noch nicht mal sagen unbedingt wegen der Welt, die hier aufgebaut wird oder sowas. Also so diese klassischen Dinge, wenn man an so ein Halloween zum Beispiel dran geht, da zieht einen ja auch diese Spannung und ne, dieses Unbekannte da hinten und so weiter. Und es gibt andere Streifen, wo einen irgendwie wirklich auch das Drehbuch und die Logik total faszinieren und kriegen. Und der hier, der funktioniert, wenn es um Zugang geht, halt wirklich über Stimmung, wirklich über, und wir haben es schon oft genannt, über Atmosphäre, wirklich über Bilder und Klänge und diesen ganzen Dunst. Und ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, wenn einem das gefällt, wenn man wirklich Filme mag, Fred hat es genannt, Style over Substance, wenn man sowas cool findet, wenn man sowas schön findet und wenn man da auch richtig sich zurücklehnen und eintauchen kann und einem die Logik dann auch einfach mal egal ist. Denn das hier ist eine Traumlogik. Der Basti hat das gut ausgeführt. Das ist eine Traumlogik, die hat nichts damit zu tun, wie im echten Leben irgendwas funktioniert. Und wenn man das mag, dann kriegt man, glaube ich, auch den Zugang. wenn man da keine Verbindung zu hat, dann bekommt man hier den Zugang definitiv auch nicht. Ja, ja. Der Film ist einfach so gemacht. Und das war auch wirklich das, was Coscarelli da vorhatte, was er auch tun wollte. Der wollte hier einen Stilmix bringen aus eben Horror, Groteske, Psychodrama. Er wollte all diese verschiedenen Versatzstücke damit reinnehmen und halt eben auch noch seine anderen Dinge wie diese Science Fiction und so weiter, Surrealismus etc. pp. Albtraum Dinge, weil er das auf Basis von einem Albtraum halt teilweise hier geschrieben hat und so. Das ist völlig klar, dass das anders funktioniert als so viele andere Filme. Aber ja, ich finde die Frage schön, weil da kann man sich hier, glaube ich, richtig reinstürzen. Und gerade wenn man dieses Fable für all diese genannten Dinge hat, dann wird man hier fündig wie bei einem Goldschatz. Dann ist das wie das Ende eines Regenbogens. Ansonsten ist das nix. Ansonsten ist das einfach nix. Dann lasst lieber stehen.
Da fällt mir jetzt tatsächlich gerade noch was ein. Anschließend eine Frage, die du mir vor uns gestellt hast, nämlich so mit vergleichbaren Sachen. Ist mir doch eingefallen. Ich habe nämlich gestern noch drüber nachgedacht. Ein paar Sachen haben mich doch an was erinnert. Und zwar an so die letzten 4, 5 Filme von Fulci. Denn der arbeitet ständig auch mit so einer Traumlogik. Die Storys sind ähnlich erzählt, nämlich sehr dünn und sehr elliptisch. Und das funktioniert alles nur über Stimmung und über die Musik, über die Effekte und so. Das holt jetzt natürlich heraussticht wegen massivem Gore- und Splatter-Einsatz. Das ist jetzt was anderes. Aber wenn man das einfach mal rausnehmen würde, das ist ja nicht, das sind ja bloß 10% dieser Filme, dann ist der Rest ja trotzdem schon irgendwo sehr ähnlich mit Phantasm. Also wenn man die irgendwo vergleichen könnte, dann schon eher noch mit so einem Fulci-Film. Und da habe ich aber genau das Gleiche gelesen, was eben halt auch Heine geschrieben hat, halt, dass viele Leute da halt keinen Zugang finden, weil es halt eben halt so elliptisch erzählt ist. Das ist, da kommen einige Leute halt echt nicht mit klar. Ich kann das nachvollziehen. Also, dass du einfach sagst, ich möchte gerne mit an die Hand genommen werden, ich möchte mitgerissen werden, ich möchte mit den Figuren mitgehen. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, so ein Film funktioniert über die Figuren. Und wenn die mir nichts erzählen, keinen Wandel machen oder mir irgendeinen Grund geben, warum ich mir das angucken soll, dann steigen die immer da raus. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber mir geht's da auch wie dir, Udo. Ich kann mich da komplett von diesem ganzen Sound, von der Musik, von den Bildern, kann ich mich einfach komplett umwerfen lassen und bin da einfach drin und bade da einfach.
Voll. Ich glaube, manchmal mir würde sogar fast schon die Tonspur reißen. Das würde mich schon so mitreißen, dass ich dranbleiben würde. Und dann kommt der ganze Rest noch oben drauf. Aber ne, ich sag das ja, ich bin für diese Art von Film total gemacht und ich kann jede Person verstehen, die da einfach anders tickt. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Deshalb gibt's ja auch so eine unglaublich schöne Auswahl von Filmen, gerade auch für die düstere Jahreszeit, auch gerade für diese ganze Horrorjahreszeit, wenn man so will. Das mag ich. Und das ist dann selbst in diesem Subgenre halt so viele unterschiedliche Ansichten, so viele Herangehensweisen, so viel tolles Material gibt, dass uns irgendwie da, dass der Spaß zum Sehen niemals ausgehen wird. Bevor wir in Richtung Fazit schwenken, einmal kurz die Frage an euch. Habt ihr noch dringende, wichtige Themen auf dem Zettel, die ich jetzt verschludert habe?
Ich hätte noch eine Anmerkung und eine Frage vielleicht auch in die Runde, denn der Film ist von 79. Stephen King's S, das Buch ist aus dem Jahr 1986. Hier in diesem Film gibt es eine Szene, die ich schon mal gelesen bzw. auch gesehen habe, nämlich bei Stephen King. Und zwar ist es die Szene, wo der Junge das Fotobuch nimmt, dieses Jahrbuch nimmt und da aus dem Jahre 1800 noch irgendwas den Torment da sieht und da hast du die gleiche Animation, du zoomst da sozusagen in dieses Bild rein, was auch dann in diesem 90er Zweiteiler von S ja auch noch mit drin ist und da einfach jetzt mal so eine Frage, hat der Stephen King sich das da einfach geklaut? Der hat es doch gesehen.
Er hat sich inspirieren lassen, könnte man jetzt sagen. Ich glaube schon.
Ja.
Also ich fand das schon sehr, sehr deutlich, aber ne?
Ja, absolut. Aber das ist ja auch ganz normal, dass Leute sich inspirieren lassen. So wie Coscarelli hier selber sich alle möglichen Versatzstücke von anderen Werken irgendwie reingezimmert hat, so hat Stephen King sich dann da wieder bedient. Und ich glaube, das hat Stephen King schon häufiger getan, weil er ja eindeutig auch ein Fan von Filmen ist und auch eindeutig ein Fan von gruseligeren Stoffen ist. Das merkt man ja immer wieder, wenn er über verschiedene Dinge spricht oder irgendwelche Listen raushaut, was er gerade gut findet und so. Ne? Also Klar, der hat das hier gesehen und wahrscheinlich hat er das, ich weiß nicht, ob bewusst oder unterbewusst, aber er hat es auf jeden Fall irgendwie, denke ich, als Inspirationsquelle hier mit reingenommen. Also das ist lustig, ich musste genau an der Stelle auch an Stephen King kurz denken, weil irgendwie, ich hatte auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ne, was sind so meine Lieblingsmonster-Kreaturen, und musste da auch ein bisschen an, an den Clown halt denken. Mhm. Ja, Inspiration, denke ich schon.
Alles klar, gut. Dann habe ich nichts mehr.
Nichts mehr auf dem Zettel, Basti. Magst du uns mal ein Fazit hier um die Ohren schleudern?
Auf jeden Fall, sehr gerne. Also vielen Dank, dass du den Film mitgebracht hast. Hättest du den nicht irgendwann mitgebracht, hätte ich ihn mitgebracht. Auf oder wenn ich das so richtig rausgehört habe, wahrscheinlich auch der Fred.
Auf meine Liste stand er auch schon drauf, ja. Für den Podcast.
Das heißt also, du hast hier sozusagen einen Home Run gemacht. Also vielen Dank dafür. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste eigentlich tatsächlich schon fast vorher schon, wie dieses Gespräch grob laufen würde und wo wir uns da finden werden, wenn man unseren Chat folgt. Und ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt. Also wir mögen diesen Film. Wir wissen, was das für ein Film ist. Ich habe ein riesengroßes Herz für DIY-Filmmaking, was dieser Film ist. Der Coscarelli hat hier wirklich so viel Liebe fürs Detail gezeigt halt. Und man sieht die Arbeit. Ich kann das wirklich nur wertschätzen. Ich liebe diesen Score. Den Film kann ich mir nicht immer anschauen. Das funktioniert nicht. Da muss ich schon ein bisschen in der Mut und der Stimmung sein. Aber ich werde mir bestimmt noch 2-3 Mal in meinem Leben auf jeden Fall anschauen und den Score noch häufiger anhören. Also für mich ist das wirklich ein kurioser, fantastischer, im wahrsten Sinne des Wortes, kleiner Genrefilm, der so einen ganz speziellen Status hat. Der ist kein herausragendes Meisterwerk, aber irgendwie ist es so ein kleines schwarzes Unikat und ich habe den gerne. Viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Schöne Filmauswahl, vielen Dank, liebe Odo, und vielen Dank an euch für ein schönes Gespräch.
Oh, das freut mich aber sehr, Cool, cool. Ich mag, wenn ich einen Home Run mache. Fred, mach doch auch mal einen Home Run mit deinem Fazit, bitte.
Ja, ich schließe mich einfach komplett an. Das ist ein Film zum Reinlegen und auf visueller und auf auditiver Ebene vollkommen zum Genießen. Und man braucht vielleicht die richtige Stimmung für, aber wenn man die hat, dann hat man einen sehr schönen Abend damit.
So ist das. Mit meinem Fazit schließe ich ab und habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Das hier ist ein Unikum. Das ist irgendwie ein ganz besonderer Film und eben auch für ganz besondere Abende. Und genau deshalb mag ich den so, weil der so besonders ist und aus diesen ganzen anderen Dingen irgendwie heraussticht. Ob man das jetzt für sich qualitativ positiv bewertet oder negativ, das ist jedem selbst überlassen. Ne? Aber ich mag den und ich werde den bestimmt immer mal wieder einschmeißen und und ich freue mich jetzt auch wirklich ganz besonders, wenn ich irgendwann mal in deine Richtung fahre, Basti, um diesen wahnsinnig geilen Soundtrack zu hören. Diese Musik von diese Musik von Fred Myro und von Malcolm Seagrave, das ist einfach ein Knaller. Und das hält diesen ganzen Film für mich zusammen mit diesen Geräuschen und Becken und allem drum und dran. Also das ist einfach großartig. Und ganz gespannt bin ich auch auf unsere nächste Folge. Das wird wieder ein Zweiergespräch sein. Und Basti, du durftest den Film aussuchen. Dann tease ihn bitte mal kurz an.
Wir sprechen über Julia Ducournaus Erstlingswerk aus dem Jahr 2016. Hier bei uns in Deutschland bekannt unter dem Namen Raw. International hat es auch den Titel Grave. Die meisten, die ich kenne, und auf meiner Blu-ray steht Raw drauf. Ich glaube, dabei werden wir es auch belassen, der Titel, aber da freue ich mich sehr drauf. Endlich mal wieder einen französischen Film, ein sehr, wie würde Stanley sagen, einen sehr knusprigen Film. Ich habe ihn ja schon mal gesehen, das ist ein bisschen her. Du hast ihn schon so lange auf der Watchliste, ich bin sehr gespannt drauf.
Ja, ich wollte gerade sagen, den kenne ich nämlich nicht, da freue ich mich definitiv auch drauf. Das wird ein sehr interessantes Gespräch. Da bin ich mal gespannt, wie knusprig der so ist. Ich weiß nämlich wirklich nichts, kein Trailer gesehen, nichts, keine Story. Ich kenne nur das Titelbild von, ich glaube, irgendeiner DVD oder Blu-ray, was ich mal in der Hand hatte, aber ich habe nicht hinten durchgelesen und genau dabei werde ich es belassen und in diesen Film dann irgendwann einsteigen.
Sehr gut. Wunderbar.
Ihr Lieben, jetzt steigen wir aber aus diesem Gespräch. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen die Kürbisse schütteln auf unserem schönen Raumschiff hier, ein bisschen die Skelette klappern lassen. Ich werde das Einmachglas aufmachen und den Schleim und Glibber genießen. Und das wünsche ich euch allen da draußen auch, denn im Oktober, da kann man es richtig knallen lassen. Guckt Horrorfilme fleißig, fahrt euch mal ein bisschen neues Zeug rein. Guckt euch vielleicht einfach mal Phantasm an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ich werde mir auch bestimmt den zweiten Teil noch mal geben. Und jetzt für heute bin ich einfach sehr glücklich über dieses Gespräch und danke dir, Zenobit Bastian, für dieses schöne Gespräch. Danke.
Sehr gerne, ebenso. Vielen Dank für die Moderation.
Mhm. Gerne. Und auch Fred Krueger, für dich ein Riesendank, einen schönen Abend. Und an alle da draußen, danke. Graf Udor verabschiedet sich. Adios.
Adios, muchachos.